Bei Wild, Weich und Würzig treffen sich Lisha Queer und Sabine Ally, um ein neues Licht auf schwierige Themen zu werfen, die uns alle betreffen.
Feministisch, authentisch und liebenswert setzen wir Anreize für die Veränderung, die es braucht.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wild, Weich und Witzig. Hallo!
Hallo Lisha, meine Liebe. Ah, die Krankheiten verfolgen uns. Wir sind wieder mal remote am Start.
So ist es. Wir können es leider nicht ändern, aber wir machen das Beste draus. Aber dann geht es auch in Urlaub und danach sind wir auf jeden Fall wieder gesund und munter für euch da.
So ist es.
Genau. Wir haben ein schönes Thema dabei. Heute, ja, und zwar das gute alte Thema Care-Arbeit.
Genau.
Was ich finde auch immer wieder in aller Munde ist. Meistens immer so um den Weltfrauentag oder am feministischen Frauentag ist das Thema Care-Arbeit immer ganz groß. Und deswegen haben wir gedacht, wir nehmen das auf jeden Fall mal durch, weil das ein sehr interessantes Thema ist.
Und ich fand auch beim Recherchieren hat es auch viele Facetten aufgemacht, die zwar logisch sind, aber die mir dann doch nicht so bewusst sind, dass das mit Care-Arbeit was zu tun hat. Das ist sehr interessant.
Ja, und dass halt vieles auch einfach zusammenhängt, das fand ich auch sehr spannend. Aber da kommen wir auf jeden Fall gleich drauf. Möchtest du einmal uns vielleicht erklären, was Care-Arbeit eigentlich ist?
Genau, also so grundlegend, was ist Care-Arbeit? Wir werden natürlich später dann noch spezifischer drüber sprechen, aber dass wir alle so auf einem Nenner sind. Care-Arbeit oder auch Sorgearbeit, könnte man sagen, beschreibt Tätigkeiten des Sorgens oder sich Kümmerns. Was umfasst das alles? Das sind sämtliche Arbeiten, die im Haushalt oder im Garten anfallen, Pflege und Betreuung von Kindern oder Erwachsenen, ehrenamtliches Engagement, unbezahlte Hilfen für andere Haushalte fallen zum Beispiel darunter. Ganz wichtig als Grundinfo, Care-Tätigkeiten sind die Grundlage dafür, dass quasi Menschen morgens zu ihrer also zu ihrer bezahlten Arbeit aufbrechen. Das heißt, alle müssen wir schlafen, essen und uns wohlfühlen und auch die Gewissheit haben, dass die Familie gut versorgt ist, damit wir einer bezahlten Tätigkeit nachgehen. Somit spielt Care-Arbeit eine essentielle Rolle in unserer Gesellschaft. Sie ist nämlich überlebensnotwichtig, also eine ganz wichtige Sache.
Auf jeden Fall. Und was ich auch immer finde, was auch mit Care-Arbeit zusammenhängt, ist einmal der Mental Load. Davon wird jetzt auch, finde ich, auch tatsächlich mehr gesprochen, was Mental Load ist. Also Mental Load ist einmal die mentale Belastung. Also es ist quasi eine unsichtbare Belastung, die man als Mental Load bezeichnet. Verspüren viele Menschen, wenn sie fast alleine für den Familienalltag verantwortlich sind und die Arbeit nicht aufgeteilt wird. Sie leisten viel unbezahlte Arbeit, die oft nicht gesehen wird. Also Mental Load und Care-Arbeit gehen sozusagen Hand in Hand. Aber Mental Load ist quasi die mentale Kapazität, die dafür drauf geht. Also es ist nicht nur die Ausführung, dass man zum Beispiel sagt, okay, jetzt als blödes Beispiel, ich weiß nicht, man ist in einer WG, ja, und man hat einen Putzplan, wo sich alle beteiligen, also Putzen ist dann quasi Care-Arbeit. Aber es gibt immer noch die eine Person, die irgendwie sich immer merken muss, dass es genug Putzmittel gibt. Oder dass Putzmittel eingekauft werden muss. Oder die Person, die das Putzmittel dann einkauft, damit man putzen kann. Also das ist zum Beispiel, diese Aktionen sind zum Beispiel Mental Load. Und ich habe mich dann überlegt, okay, was ist denn eigentlich alles so Mental Load, was man so am Tag tut, und bezieht sich das auch wirklich nur irgendwie auf die Care-Arbeit zu Hause? Und ich muss leider sagen, nein. Ich mache zum Beispiel auch im beruflichen Kontext die Erfahrung, dass zum Beispiel so Care-Arbeiten im Job, also sprich nicht alles, was irgendwie ersichtlich sind für die Kundinnen oder für meinen Arbeitsbereich, sondern auch so Sachen wie zum Beispiel Sauberkeit des Pausenraumes, und so Kram, dass meistens das von eher weiblich gelesenen Personen passiert, dass da irgendwie sauber ist, dass die Spülmaschine ausgeräumt wird, dass man zum Beispiel Bescheid sagt, wenn gewisse Sachen leer werden und nachgekauft werden müssen und so, und dass ganz oft Männer da nicht so ein Auge drauf haben oder nicht dieses Mental Load verspüren, das irgendwie zu kommunizieren. Und das finde ich extrem spannend zu beobachten.
Ja, das, was du gerade beschrieben hast, mit, dass das nicht nur den privaten Bereich betrifft, sondern auch Arbeit, das kann ich auch so. Also das empfinde ich bei mir auch so, auf jeden Fall.
Und noch ein paar andere Beispiele, was halt so Mental Load sein könnten, wäre zum Beispiel, finde ich so die typische Frage, was soll gekocht werden, was will man essen, oder Termine koordinieren, gerade wenn man Kinder hat, Orga bezüglich, okay, alles, was mit der Schule zu tun hat, Hausaufgaben, Schulranzen packen, Essen für die Schule, alles, was mit Thema Verein zu tun hat und sonst was, wann muss die Wäsche gewaschen werden, Einkaufslisten schreiben, Arzttermine für die Familie, Geburtstage, Geburtstagsgeschenke, Freizeitaktivitäten, also da kommt ja ganz, ganz vieles zusammen. Ja. Was da mental einen einfach auch beschäftigt.
Richtig, ja.
Und das ja. ist ganz oft halt auch nicht ausgewogen.
Einmal ist es nicht ausgewogen und ich finde, bei der Care-Arbeit, da sieht man ja wenigstens, wenn jemand was macht oder wenn jemand dann vielleicht krank ist, der sonst immer die Care-Arbeit macht, und dann sieht man, oh, was leistet dieser Mensch denn eigentlich, wenn es nicht gemacht ist? Und bei diesem Mental Load, bei dieser Arbeit, das ist so unsichtbar, weil das ja immer eher so was Organisatorisches ist. Und dann fällt das oft nicht auf. Und dadurch, dass es nicht so bewusst ist, was da passiert, wird das halt auch gar nicht gewertschätzt. Oder, ja. oder kann wird oft nicht gesehen, dass das halt auch sehr... sehr anstrengend ist und sehr energieraubend. Ne?
Ja, und das eine ja bedingt dem anderen. Also du kannst ja keine Care-Arbeit verrichten, ohne Mental Load zu haben. Also
richtig, das ist
einfach so. Und man muss jetzt einfach auch sagen, warum das Thema Care-Arbeit auch so wichtig ist, ist einmal, weil es zum größten Teil Frauen betrifft.
Ja,
so richtig. Frauen in unserer Gesellschaft leisten die größte Care-Arbeit. Ja. Später kommen wir auch noch zu Statistiken und Zahlen. Und, und wie du schon gesagt hast, ist Care-Arbeit Arbeit, die unbezahlt ist und umsonst getätigt wird. Ja. Was quasi den Weg räumt dafür, dass alle anderen Arbeiten verrichtet werden können. Und das ist natürlich krass, wenn man sich überlegt, dass heutzutage es nicht nur Frauen gibt, die zu Hause bleiben und sich um Familie und so und Co. kümmern, sondern auch nebenbei Vollzeit arbeiten. Das heißt, Frauen haben heutzutage, je nachdem wie sie sich aufstellen in der Partnerschaft, auch halt eine immense Doppelbelastung.
Richtig, ja. Und ich habe letztens dazu eine Fun-Fact-Zahl gehört, und zwar, dass wenn Frauen stillen, das heißt, dann sind die ja meistens, manche gehen auch arbeiten, wenn sie stillen, aber am Anfang sind ja meistens zu Hause und verrichten ja den ganzen Haushalt, also haben ja nicht nur diese ganze Arbeit. Alleine die Stundenzahl, um ein Kind zu stillen, entspricht einer Vollzeitstelle. Krass. Das musst du dir mal überlegen. Also nur, weil du bist dann ja raus. Also wenn du stillst, dann stillst du ja, dann machst du ja nichts anderes. Und das ist alleine schon eine Vollzeitstelle. Und dann aber noch der Mental Load und die ganze Hausarbeit. Also da werden Arbeiten von Frauen gemacht, die nicht gewürdigt, nicht bezahlt werden. Das ist schon krass.
Ja, und
sehr wichtig, halt einen Blick drauf zu werfen.
Auf jeden Fall. Und wenn man sich zum Beispiel auch überlegt, also man könnte jetzt sagen, ja, warum ist das so? Und dann kann man ja sagen, also einmal wird ja wegen den Rollenbildern, die unsere Gesellschaft hervorbringt, wegen der Heteronormative, die halt sagt, okay, das ist jetzt so das ultimative Goal und das so soll es sein, Mann und Frau, die sind zusammen. Und dieses Familienkonzept von wegen, der Mann geht arbeiten und die Frau bleibt zu Hause, ist so um die 50er Jahre entstanden, kann man so Pi mal Daumen sagen jetzt bei uns, und hat sich dem entgegen eigentlich nicht viel verändert.
Ja.
Oder es war schon
vorher das Einzige, was sich verändert hat, ist, dass ein Vollzeitgehalt nicht mehr reicht, um eine Familie zu ernähren und Miete oder Haus sich leisten zu können, was dazu führt, dass Frauen auch mitarbeiten müssen, wenn wir jetzt in dieser klassischen Familienkonstellation bleiben.
Einmal das und zweitens auch die Möglichkeiten, dass Frauen arbeiten gehen können und dürfen. Ja. Das hat sich natürlich auch verändert, weil damals durften ja Frauen nicht mal ein eigenes Bankkonto haben. Und mussten ihre Männer um Erlaubnis fragen, um einer Erwerbstätigkeit nachzugehen und so.
Ja.
Und das hat natürlich das ein oder andere dann da auch verändert. Aber oft ist es gerade, finde ich, jetzt in Deutschland ja so, dass wenn sich das Leute leisten können, dann und sie sind verheiratet, dann bleiben mehr die Frauen meistens zu Hause, weil sie dann der Mann mehr verdient, die Steuerklasse ändert und dann viel mehr Geld hat. Und die Frau würde ja steuerlich gesehen dann, wenn sie weiterhin Vollzeit arbeiten würde, sehr viel Steuern zahlen. Ja. Und dann ist das, sag ich mal, convenient, dass sie dann zu Hause bleibt und diese Care-Arbeit nachgeht.
Ja, alles sehr, sehr ungerecht und ungerecht verteilt. In dem Zuge würde ich noch einmal das Wort oder den Begriff weaponized Inkompetenz mit reinwerfen, weil das finde ich auch ganz wichtig.
Ja.
Ich erkläre das einmal für die, die es nicht gehört haben. Quasi übersetzt könnte man sagen, als Waffe eingesetzte Inkompetenz oder strategische Inkompetenz kann man auch gut dazu sagen. Dabei geht es darum, Verantwortung strategisch zu vermeiden, indem man zum Beispiel vorgibt, bei einer Aufgabe unfähig zu sein oder ungeschickt zu sein. Und das Ziel davon ist, dass man quasi nicht selber eine Aufgabe übernimmt, sondern jemand anderes hilft oder übernimmt die Aufgabe oder hört auf, mir Aufgaben zu delegieren. Als einfache Beispiel, das kennen wir alle, das hast du eben auch kurz mal angeschnitten. Ach, du kochst doch viel besser als ich, koch du doch lieber. Ich weiß nicht, wo die Gurken im Supermarkt stehen, geh du lieber einkaufen. Du hast mir nicht gesagt, dass wir Brot brauchen. Woher soll ich denn wissen, dass ich Brot kaufen muss? Oder ich wechsle die Windel nie, ich weiß noch nicht mal, wo wir die Windeln zu Hause haben. Das sind, glaube ich, alle Sätze, die, also ich habe die schon gehört, so wie ich sie da gesagt habe.
Und
habt ihr alle bestimmt schon mal so oder anders gehört, dass es das gibt. Und diese, als diese Inkompetenz, diese strategische Inkompetenz, sorgt natürlich für noch mehr Mental Load beim anderen Partner, weil ja somit diese Aufgabe nicht übernommen wird und abgegeben wird. Und führt am Ende dazu, dass entweder die Aufgaben von dem, ich sag jetzt mal von der Frau, gleich selbst erledigt werden, weil man keinen Bock auf so einen Scheiß hat, sich das, diese Diskussionen und Unterhaltungen, weil die Aufgabe ist schneller erledigt, wenn man sie halt dann gleich einfach mal selber macht. Oder es ist halt an dem Punkt, dass man die Aufgabe nie wirklich abgeben kann, man will sie abgeben, aber dadurch, dass man alles bis ins kleinste Detail delegieren muss, also wenn ich jetzt meinem Partner sagen müsste, hier ist die Windel, so wechselst du die Windel, da stehen die Produkte, da auf diese Wischtechnik beim Saubermachen musst du achten, wenn ich diese ganzen Details quasi delegieren muss, dann habe ich ja trotzdem den Mental Load und bin genauso gestresst, wie wenn ich es auch einfach selber gemacht habe.
Ja.
Und das kann ja nicht sein, wenn wir in einer Situation sind, wo wir zwei erwachsene Menschen haben, die Frau, die jetzt Mutter geworden ist und da ein Baby zu Hause hat, was die Windel gewechselt kriegen muss, ist wahrscheinlich auch zum ersten Mal Mama und musste das ja auch alles irgendwie lernen. Und dann kann man das von dem Partner oder von der Partnerin ja auch erwarten. Und das ist halt... das sorgt natürlich für noch mehr Stress und noch mehr Mental Load und das macht die ganze Sache natürlich nur noch schwieriger und sorgt natürlich auch dafür, dass dann in dem Fall die Frau noch eher in dieser Ungerechtigkeit gefangen ist, mehr Care-Arbeit leisten zu müssen, weil halt solche Situationen natürlich auch dazukommen.
Ja, und also ich werde euch jetzt auch, also diese Dynamik der weaponized Inkompetenz kann auch natürlich in anderen Beziehungsfeldern auftreten, also in Geschwisterbeziehungen, in romantischen Beziehungen, in Ehen, zwischen Mitbewohnis, in Freundschaften, auf der Arbeit, es gibt alles. Was ich halt super spannend finde, ist einfach, dass dadurch, dass man irgendwie behauptet hat, das wäre biologisch, also man sagt ja, die Frauen sind ja generell, ja, weil sie ja die Kinder kriegen können, diejenigen, die ja so fürsorglich sind und deswegen besser geeignet sind für so fürsorgliche Arbeiten, also sprich für Care-Arbeit, und Männer wären ja so logisch und müssen halt raus, weil sie gejagt haben oder was auch immer, was jetzt auch wiederum nicht stimmt, wenn man sich jetzt die neuesten Forschungen anschaut, ist das halt einfach, finde ich das halt so witzig, weil ich mir dann immer denke so, Nee, das ist, glaube ich, nicht biologisch. Und das war halt immer so, weil ihr uns Frauen halt auch nie gelassen habt. Also es ist vielleicht erst seit, was weiß ich, gefühlt 70 Jahren, dass Frauen einfach auch das Recht haben, zu studieren und Vollzeit zu arbeiten. Ja. Und deswegen, ich glaube nicht, dass das biologisch irgendwie einen Grund hat, sondern Frauen können Kinder kriegen, Männer können dazu beitragen, dass Kinder gezeugt werden. Das ist halt einfach, das ist halt einfach eine biologische Lotterie, ob man es kann oder nicht. Und alles andere macht man dann für sich selber fest, was man da möchte. Das wollte ich noch dazu sagen.
Ja.
Weil ich das immer sehr krass finde, dass man sich mit dieser, sage ich mal, einfachen Antwort dann einfach das so über sich ergehen lässt. Also das, klar, wenn man sich beschließt, ein Kind zu bekommen, dass man sagt, man möchte Zeit mit dem Kind verbringen und. Ja, klar, macht ja Sinn. Deswegen möchte man auch Kinder. Aber das heißt ja nicht, dass man alles alleine machen muss, sondern man braucht ja auch zwei Menschen, um ein Kind zu zeugen. Also kann man auch zu zweit oder in einer größeren Gruppe sich um die Care-Arbeit kümmern.
Richtig.
Genau, also hier einmal die 7 Anzeichen dafür, dass jemand Weaponized Incompetence mit euch macht. Ja, kleine, sie erledigen einfach Aufgaben schlecht. Wäre zum Beispiel ein Beispiel, da muss ich auch an ein Beispiel bei dem Buch Das Ende der Ehe denken. Da wird darüber auch gesprochen. Long story short, also die Autorin erzählt, dass ihr Mann zum Beispiel ganz schlecht geputzt hat immer.
Also richtig schlecht geputzt. So sauer gemacht. Ja,
also richtig schlecht geputzt. Und er hat dann behauptet, dass er halt einfach ein anderes Verständnis hat von Sauberkeit. Und für ihn ist das so in Ordnung. Das hat sie dann sehr sauer gemacht, weil sie haben ja auch ein Kind zusammen, das sie immer geputzt hat. Und als sie sich dann getrennt haben, hatte sie wirklich Bammel, ihren Sohn mit ihm dann auch alleine zu lassen in seiner Wohnung, weil sie gedacht hat, er hat eine Messi-Wohnung und das sind nicht Werte, die sie ihrem Sohn beibringen möchte. Bis sie eines Tages dann bei ihm in der Wohnung war und gedacht hat, Alter, hier ist es super sauber, was ist denn hier los? Und sie hat dann gedacht, er hat sich vielleicht eine Putzfrau oder so geholt. Nein, das war er selber. Und dann hat sie sich gedacht, okay, warum kann der so gut putzen und hat die ganze Zeit, als wir zusammen waren und verheiratet, so getan, als er das nicht kommt, weil er keinen Bock hatte und sich wahrscheinlich gedacht hat, das ist eh die Aufgabe der Frau, also macht er die Aufgaben einfach schlecht. Die eine Person, du übernimmst die meiste oder die gesamte Arbeit, du fühlst dich manipuliert oder ausgenutzt, du fühlst dich allein, du vertraust ihnen nicht und du fühlst dich ausgebrannt und du ertappst dich dabei, dass du bestimmte Sätze oft sagst, zum Beispiel wie die eine Person sagt, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, ich werde das vermasseln, du machst das bestimmt besser als ich, habe keine Zeit. Und dann einfach so seine eigene Kompetenz halt super schlecht spricht. Und die andere Person würde sowas sagen wie, ich mache das einfach und mach nichts, ich schaffe das schon und übernimmt dann quasi die Arbeiten.
Ja.
Und ich musste da so schmunzeln bei diesem Satz, ich vertraue ihn nicht. Ich musste echt dann so ein bisschen drüber nachgedacht. Also, als ich kleiner war, hat mir meine Mama immer die Geschichte erzählt, dass sie mich ungern mit meinem Papa alleine gelassen hat, weil der mich nicht richtig anziehen konnte. Sie hatte immer Angst, dass der mich nicht wettergerecht anzieht. Und deswegen hat sie ihn nie mit mir alleine gelassen. Ich glaube, das hat sie 1-2 Mal gemacht und dann hat sie gesagt, das war überhaupt nicht. Also es war, also ich, irgendwie war es draußen sau heiß und der hat mich halt super falsch angezogen und so. Und ich dann gedacht habe, ich musste über diese Geschichte auch mal lachen, weil tatsächlich mein Papa sich einfach nicht anziehen kann. Also der hat immer, wenn ich den Dingern sehe, dann denke ich immer so, hä, es ist halt saukalt, warum hast du Sandalen an? Oder es ist halt sauwarm, warum hast du jetzt
Ich wollte, bevor du das gesagt hast, er kann sich selber nicht anziehen, wollte ich sagen, wie kann das denn sein? Er ist doch ein erwachsener Mensch. Nee. Er kann sich das auch selber anziehen, aber den Punkt hast du dann vorne weggenommen.
Ey, ich habe den schon zum Geburtstag, oder ich habe nichts zum Anziehen, in so viele schöne Sachen gekauft.
Ja.
Und der hat die nicht einmal angehabt. Der hat immer die gleichen alten Sachen an. Ich will es auch nicht. Ich mache das auch nicht mehr. Aber da hat er zum Beispiel den Mental Load und die Care-Arbeit auch auf mich abgewälzt. Siehst du mal.
Ja, überleg mal, weil dann hat die Mama, deine Mama das zweimal geschafft, dich mit dem Papa alleine zu lassen und dann nie wieder. Überleg dir das mal. Du warst ja dann immer mit der Mama da. Ne?
Also mit der Mama oder wenn ich bei meinem Dad war, dann hatte der halt irgendwie schon eine neue Partnerin, die ja dann sich für andere Sachen dann eingesprungen ist, was so Care-Arbeit angeht, ja.
Ja, das war natürlich, ein schönes Beispiel. Mhm. Und wir reden ja grundsätzlich über Care-Arbeit, weil das Problem, also sie muss ja gemacht werden, die ist ja essentiell, aber sie ist halt unfair verteilt. Und wir wollen ja eine Gleichberechtigung schaffen. Und erzähle ich jetzt kurz was zum Thema, weil Care-Arbeit unfair verteilt ist, über den Gender Care Gap, mhm. so nennt sich das. Dieser Care Gap zeigt den unterschiedlichen Zeitaufwand, den Frauen und Männer für unbezahlte Sorgearbeit aufbringen. Das ist quasi eine Studie, die da wo Zahlen erhoben werden, um das wirklich deutlich zu machen, dass das wirklich ein Problem ist. Fahrtzeiten werden bei der Berechnung des Gender Care Gaps mit einbezogen, weil was könnte eine Fahrzeit sein, zum Beispiel zum Supermarkt fahren, mhm. ein Kind zum Sport fahren, ne? Da sind natürlich auch Fahrzeiten mit dabei. Aktuell ist es so, der Gender Care Gap beträgt 44,3%. Was bedeutet das? Frauen verwenden durchschnittlich täglich 44,3% mehr Zeit für unbezahlte Sorgearbeit auf als Männer. Umgerechnet sind das auf einen Tag 79 Minuten, die Frau mehr Care-Arbeit macht. So verbringen Männer pro Woche knapp 21 Stunden und Frauen knapp 30 Stunden mit unbezahlter Sorgearbeit.
Das ist krass, weil du musst dir vorstellen, das ist ja wie ein zweiter Vollzeitjob.
Ja, ist richtig viel. Ich hatte es ja auch eben im Stillen, dass Stillen schon ein Vollzeitjob ist. Und dann, das ist natürlich, was ich hier kurz anbringen muss, was ja oft von so, ich sag mal, traditionellen Männern so vorgebracht wird, in auch diesem Familienkonzept, ne, Mann, Frau, Kind und ein Golden Retriever, dass der Mann dann nach Hause kommt und sagt, ja, ich habe ja aber schon den ganzen Tag gearbeitet und du musstest ja aber nur mit den Kindern, um das quasi deutlich zu machen, wenn du Kinder hast und wenn du einen Haushalt hast, die allermeisten haben einen Haushalt und viele haben auch Kinder, dass halt dieser Job, den du da zu Hause machst, der unbezahlt ist, der geht halt 24/7, 365 Tage im Jahr. Und wenn du aber angestellt bist, dann hast du Urlaub, dann hast du Freizeit, du wirst entlohnt, du kriegst Rentenpunkte angerechnet. Also es ist natürlich sehr ungerecht. Wir werden da später noch genauer drauf eingehen. Genau, das sind die Zahlen jetzt von diesem Jahr im Vergleich zu der letzten Erhebung. Die letzte Erhebung ist von 2012, 2013. Hat sich der Gender Care Gap verringert. Damals lag er bei 52,4%. Also es ist schon besser geworden, aber da ist natürlich noch Luft nach oben.
Ja, wenn man das in Minuten runterrechnet, dann sind das halt einfach 8 Minuten weniger. Ja. Wenn man die Zahlen nochmal sich anschauen möchte, das kann man gerne bei der ich mache es euch beim Bundesamt.
Bundesamt, ja.
Genau, dann machen wir das auf jeden Fall mit in die Shownotes, dann kann man sich das alles nochmal auch grafisch anschauen und hin und her und sowas. Und die ist geringer geworden, aber 9 Minuten.
Jede Minute, Lisha.
Also ganz ehrlich.
Ich sag mal so, wenn das so weitergeht, ne? Also wenn es immer besser wird, dann ist es natürlich gut. Natürlich sind jetzt 9 Minuten, da denkst du dir auch, ja, das ist halt ein Tropfen auf den heißen Stein, was willst du mit 9 Minuten? So, ne? Das ist natürlich klar.
Ja.
Du wolltest noch was sagen.
Und es kann ja trotzdem sein, dass wenn man jetzt irgendwie da irgendwie so ein bisschen Zeit gespart hat, ob man dann in diesen 9 Minuten tatsächlich nicht Mental Load hat, ist halt die andere Frage.
Richtig, ja, genau. Ja, genau, das einmal zu dem Thema Gender Care Gap, also zu dieser Erhebung, die auch immer gemacht wird. Wir hatten es jetzt natürlich, da kannst du jetzt noch mal was zu sagen, immer mal wieder kurz angeschnitten, dass das ja auch wirtschaftliche Nachteile hat.
Ja.
Und was hast du dazu für uns,
Lisha? Genau, also die wirtschaftlichen Nachteile sind ja, wie ich schon am Anfang gesagt habe, ist ja einmal das, wenn natürlich Frauen, also wir leben ja in einem wirtschaftlichen System, wo wir arbeiten gehen, Steuern bezahlen und ein Teil unserer Steuern quasi dann in die Rente einbezahlt wird, die wir dann später irgendwie bekommen sollen. Also das ist jetzt so die verkleinert erklärt so die Fantasie, dass wenn wir dann lang genug gearbeitet haben, wir dann in den Ruhestand gehen können, weil wir ab einem gewissen Alter natürlich nicht mehr so die Arbeit verrichten können wie in jungen Jahren. Und dann wir trotzdem aber davon gut leben können, weil wir vorgearbeitet haben sozusagen. Und dann bekommen wir Rente. Ja. So, und das wird natürlich daran berechnet, wie viel Steuern man eingezahlt hat. Also sprich, am besten ist es immer, wenn man quasi Vollzeit arbeitet, weil man dann sozusagen, je nachdem, was man eingezahlt hat, den höchsten Rentensatz dann zurückbekommt.
Ja.
Genau, wenn man natürlich dann als, und weil wir gesagt haben, wenn wir in diesem klassischen System jetzt bleiben und sagen, okay, man ist verheiratet, man hat irgendwie Kinder, und man bleibt zu Hause und verrichtet die Care-Arbeit, dann zahlt man ja, geht man ja nicht arbeiten und kann nichts in die Rentenkasse einbezahlen. Ja. Sondern der Mann zahlt dann im Endeffekt mit seiner Lohnarbeit alles in die Rentenkasse ein. Und das und damit ist es dann so, dass man halt nicht genug Rentenpunkte sammeln kann, dass man am Ende, wenn man dann in Rente geht, für sich selber gut sorgen kann. Man ist immer wieder abhängig vom Ehemann. Also man ist davon abhängig, dass der Ehemann natürlich seinen Job hat und behält, damit natürlich die Lebensunterhaltungskosten bezahlt werden. Und man ist davon abhängig, dass der Mann genug Geld macht und dass die Rente reicht, wenn man bis zum Ende seines Lebens mit der Person zusammenbleibt, dass für einen da halt auch was mit abspringt.
Ja, und dann, du hast es gerade gesagt, und dann, sagen wir mal, die Frau opfert sich dafür auf und sagt, okay, der Mann geht Vollzeit arbeiten, ich bleibe zu Hause, ich mache den Haushalt, gebe meine Karriere dafür her, aber was ist dann, wenn mit 60 die zwei sich scheiden lassen, dann gehen beide in Rente, der Mann hat ja aber die ganze Zeit gearbeitet, das heißt, der kriegt seine wohlverdiente Rente, die er sich erarbeitet hat. Und die Frau, die ja mit ihrer Care-Arbeit dafür gesorgt hat, dass der Mann überhaupt diese Leistung dann auch erbringen kann, die hat dann nichts davon. Und die ist dann, was leider oft so ist, dass Frauen dann in Altersarmut leben, weil sie halt eben, wie du gesagt hast, diese Rentenpunkte nicht erarbeiten konnten in diesem Beispiel und dann einfach die Mindestrente kriegen. Und das ist halt, also davon kriegst du ja auch nicht viel.
Nee, und das Ding ist ja, dafür wird ja auch Deutschland immer wieder gerügt von der EU, wegen diesem Ehegattensplitting. Das gibt es eigentlich nicht mehr in anderen Ländern. Das ist dieses, muss ich vorstellen, wenn man heiratet, man wechselt dann, also man kann dann in verschiedene Steuerklassen wechseln und sich die Steuer anders abrechnen lassen. Und also ich bin jetzt selber erst frisch verheiratet, ich habe das alles auch nicht ganz verstanden und wir sind einfach beide geblieben, so als wären wir nicht verheiratet, damit einfach jeder für sich selber einbezahlt.
Ja.
Und das ist so, dass die Person, die am meisten verdient, kann im Endeffekt weniger Steuern bezahlen. Und damit bekommt sie mehr Geld und die andere Person fällt dann in eine andere Steuerklasse, die dann viel Steuern bezahlen muss. Also ich erkläre es jetzt ganz simpel.
Genau.
Und dann ist es oft so, dass natürlich in klassischen Beziehungsbildern dann es so ist, der Mann geht arbeiten und die Frau bleibt dann zu Hause. Oder die Frau verrichtet halt nur eine Teilzeitarbeit oder irgendwie einen Minijob oder so, wenn es nötig ist, damit da einfach da mehr dran bleibt. Und oft ist es ja auch so, dass wenn Männer dann Kinder bekommen, sie generell dann mehr Geld bekommen als Väter, als sie, wenn Frauen Kinder bekommen von ihrem Arbeitgeber. Das heißt, da wächst bei den Männern halt auch immer das Gehalt und das Geld. Ja. Und das hängt ja dann auch alles miteinander, weil dann wird dieses Haus gekauft und das ist dann wahrscheinlich zum größten Teil auf dem Namen des Mannes und. Und dann stellt sich da immer die Frage, also das heißt dann immer, ja klar, das gehört an uns oder wir sind abgesichert. Aber wenn es halt hart auf hart kommt
und sie trennen sich. Ist nur der Mann abgesichert,
ja.
Und klar, weil, sagen wir mal jetzt, um bei diesem Häuserbeispiel zu bleiben, da wird sich ein Haus gekauft, dann trennen die sich. Die Frau hat aber nur eine Teilzeitstelle, weil, ne, in dem Beispiel von jetzt, dann müsste ja, die Frau hat ja gar nicht die finanziellen Mittel, um das Haus zum Beispiel zu halten. Ne? Wenn da, ja. Dann muss sie sich eine kleine Wohnung suchen. Also das ist ja dann natürlich auch, das geht nur so lange gut, so wie die Ehe auch funktioniert, diese Partnerschaft, wo dann diese Sicherheit irgendwie gegeben ist. Aber sobald das nicht mehr funktioniert, das hat die Frau halt geloost und dann war es das halt. Und das ist halt eben diese Ungerechtigkeit und ein Beispiel für diese wirtschaftlichen Nachteile, ne, von diesem...
Auf jeden Fall.
Gap. Ja.
Was ich halt auch finde, ist, dass, also man kann, ich habe heute so ein bisschen Wortfindungsstörung, aber also die Sache ist ja die, man kann in der Partnerschaft das ja auch ganz anders da aufteilen. Also ich finde es immer spannend, weil zum Beispiel bei mir in der Partnerschaft ist das halt nicht nach Gender aufgeteilt oder irgendwelchen komischen Geschlechterrollen, sondern tatsächlich wir teilen es darauf auf, was kann jemand gut und was kann jemand schlecht. So, ja. Jeder bringt so seine Stärken und Schwächen ein. Und warum sollte jemand, der was nicht gut kann, das tun, wenn er doch was anderes gut kann? Und dann ergänzt sich das. Also weiß ich, ich kann besser kochen als meine Partnerin, also koche ich und ich gehe einkaufen. So, meine Partnerin kann besser putzen als ich, also putzt sie. Und alles andere schauen wir, dass wir das ausgeglichen machen oder wer halt dann Zeit hat. So, ja. Also das ist halt einfach so eine, einfach dann... jeder irgendwie das Gefühl hat, dass es irgendwie fair behandelt ist. Aber ich habe auch das Gefühl, dass wir beide auch einen ähnlichen Mental Load haben. Oder was heißt ein ähnlicher Mental Load? Wir haben halt oft Zeit, wo wir zusammen über Sachen besprechen, die halt irgendwie erledigt werden müssen. Aber jeder erledigt halt einfach auch seinen Kram für sich.
Ja.
Dass dann quasi in der Beziehung einfach super wenig so Mental Load überhaupt aufkommt. Weil wir sind irgendwie alle groß und wir regeln unsere Geldsachen selber. Jeder macht seine eigenen Arzttermine und so. Also das ist alles gar nicht so zusammengeführt, dass jetzt irgendwie die Care-Arbeit oder Mental Load nur bei einer Person hängen bleibt. Und das finde ich irgendwie schräg. Also das finde ich schräg, wenn ich höre und mir vorstelle, und das gibt's ja, das kriege ich ja mit, dass dann Leute sagen wie, ja, ich mache alle Arzttermine für meinen Mann, für meine Kinder.
Ja, das ist so absurd.
Oder, oder ich weiß nicht, also ich mache, ich mache irgendwie das Essen, also ich koche und packe dann meinem Mann und meine Kinder irgendwie so ein Lunchpaket. Ist auch okay, aber wo ich mir denke, der Typ ist doch alt genug, der kann sich sein scheiß Lunchpaket selber in die Tupper packen.
Ich denke also, mir immer, ja.
Weißt
ich,
du, also es gibt ne, so Sachen, oder das Beste, das Allerbeste, was ich gehört habe, ist, ich lege meinem Mann die Klamotten raus, damit er anziehen soll. Ich denke mir, der ist doch kein fucking Toddler.
Also, ist der 12 oder was? Ich krieg zu viel.
Nee, 12-jährige Jungs wollen selber ihre Klamotten aussuchen.
Ich wollte gerade sagen, 12 ist
believe
zu alt. 5, wir sagen 5.
Hä? Wo ich mir dann, und dann denke ich mir, was für ein, also was da für Kapazität da ist plötzlich, wenn man halt einfach so, und dann denke ich mir so, hä, dann wird uns vorgegaukelt, oh, Männer sind so autonom und Männer entscheiden alles, die machen die wichtigen Entscheidungen und so, und dann denke ich mir so, du machst, also du, gar nicht mental load, du steigst ins Auto, fährst, das Auto macht das meiste eh heutzutage fast alleine, fährst richtig zur Arbeit und kommst dann zurück.
Ja.
So, also du hast ja an nichts irgendwie, je nachdem, was man für einen Job hat, ist natürlich so ein bisschen stressiger, aber ich denke mir so, hä? Also das sind erwachsene Menschen, die können einfach sich nicht lebendig halten, indem sie irgendwie das was zu essen machen können. Und das finde ich,
das ist nämlich auch mein Punkt. Du musst doch, also ich habe so viele in meiner, ich sag mal, in meiner Dating-Laufbahn habe ich so viele, Elisha, du ahnst es nicht, habe ich so viele Männer erlebt oder war mit Männern oder Jungs, muss man ja auch manchmal sagen, in Beziehungen, die sich einfach nicht selber am Leben halten können. Und jetzt so in der Retrospektive, dass sich so auch so überlegen, wo ich das auch für die Folge recherchiert habe, das ist so krass, Weil jeder Mensch muss doch diese Basics können. Und was sind denn Basics? Du musst gucken, dass du was zu essen im Bauch hast. Du musst gucken, dass du ein Dach über dem Kopf hast. Und dass es nicht, dass deine Wohnung keinen Schimmel und keinen Staub ansetzt, damit du nicht krank wirst. So, das ist doch einfach, weißt du, so einfach so diese, dich selber am Leben halten. Und dann musst du halt natürlich auch Wäsche waschen, weil du musst ja saubere Kleidung haben. So das Normale vom Normalsten, das muss doch jeder Mensch können. Und das ist aber, meine Erfahrung zeigt es und natürlich auch von ganz vielen anderen, dass die meisten Männer das einfach irgendwie nicht geregelt kriegen. Jetzt bin ich halt in einem Haushalt aufgewachsen, wo wir nur Mädels waren. Mhm. Also meine Mama und meine Schwester und ich. Ja, und da, meine Mama hat uns das beigebracht, was wir lernen müssen. Die hat uns irgendwann gesagt, ihr macht die Wäsche nicht ordentlich in den Schrank, leckt mich am Arsch, wascht es selber und dann lernst du das halt so. Oder irgendwann lernst du dann, weil meine Mama dann ja natürlich auch arbeiten musste, haben wir gelernt, uns selber so normale kleine Gerichte zu kochen und dann wirst du älter und dann lernst du das halt. Und dann denke ich mir, was ist denn bei euch gewesen? So, hat die mit euch mit 15 noch den Popo abgewischt oder warum könnt ihr das nicht? So, das ist doch eigentlich so, weil ich das halt natürlich auch anders erlebt habe. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie es zu so einer Situation kommt, dass
also,
man...
Also ich glaube, ich kann dir sagen...
Wie sind die groß geworden?
Also zu so einer Situation kommt, also ich kann jetzt nur von meiner Familiengeschichte erzählen und also mein Vater ist halt aus Italien und da war das so, dass die Mädels, egal wie alt die waren, also die waren halt viele Kinder, die haben die Care-Arbeit mit aufgenommen. So.
Ja.
Und die Herren mussten nichts tun.
Die Herren?
Ja. Ja, so, ja. Und wenn du nichts tust, lernst du halt auch nichts. So.
Ja.
Und dann ist es ja, ich glaube, und deswegen hält sich dieses Scheißsystem ja auch so gut, ich glaube, die merken irgendwann mal schon, dass sie unfähig sind. Also das merkst du ja. Also wenn du merkst, du Geschwister hast oder irgendwie in verschiedenen Beziehungen bist, dann merkst du schon, okay, die Person kann das irgendwie und die andere Person kann das nicht. Und dann sind sie ja ständig eh unsicher, weil sie nichts können im schlimmsten Notfall. Und dann suchen die sich natürlich extra dann so Orte oder so Beziehungen aus, wo sie das halt nicht müssen. Weil sie halt auch einmal so ein Entitlement haben, deswegen, ich bin ein Mann, ich muss mich um weltliche Sachen kümmern, nicht um die Care-Arbeit. Aber im Endeffekt können sie es halt auch nicht.
Ja.
So, und dann brauchen die halt ihre Mama. Und dann, aber mit der Mama zusammen sein ist halt strange. Also suche ich mir halt eine Frau, die eigentlich meine Mama ist.
Ja, so eine Ersatzmama.
Ja.
Ja, das ist natürlich nur so aus meiner Erfahrung jetzt, oder auch natürlich auch aus deiner. Das ist natürlich krass und dann siehst du natürlich, das hat natürlich auch ganz viel was mit Patriarchat zu tun, wie sind Rollenbilder verteilt, du hast es ja auch gerade beschrieben, ne? Welche Rollen kriegen die Mädchen zugewiesen, welche die Jungs, was für Aufgaben müssen sie übernehmen und dann geht das natürlich über Generationen immer weiter und das System muss ja natürlich auch aufrechterhalten werden irgendwie. Aber ich möchte bitte an alle Menschen, die hier zuhören und die Kinder haben oder vorhaben, Kinder zu bekommen, dass egal, was für ein Kind da aus dir rauspurzelt, du dem bitte beibringst, wie es sich selbst am Leben hält. Weil da denke ich mir, das ist ja wohl das Wichtigste. Aber ich kenne halt viele Männer, die auch arbeiten und alleine leben, die einfach auch nicht kochen können. Und ich sag dir ganz ehrlich, Lisa, du hast es eben gesagt von Aufgabe verteilen. Ich bin auch nicht die größte Kocherin, ja, weil ich da auch einfach nicht so Bock drauf habe. Das nervt mich. Ich mache das auch nur, damit ich nicht Hunger leiden muss. Ich kann es, aber brauche ich jetzt nicht. Aber trotzdem weiß ich, wenn ich dann alleine zu Hause bin, wie ich mich ernähre und wie ich mich gesund ernähre und ausgewogen ernähre. Und keiner muss mir sagen, oh Sabine, du solltest jetzt mal ein Obst essen, sonst stirbst du an Skorbut. Das ist so, ja, ich mach's nicht gerne, habe ich keinen Bock drauf, aber trotzdem, in der größten Not kann ich das halt alles und weiß das alles. Oder
Ja, und heutzutage kannst du wegen jedem Quatsch findest du ein Tutorial auf YouTube. Also
richtig,
es ist ja nicht so, als wäre man völlig alleine. Also wenn du schon irgendwie, dir Andrew Tate TikToks reinpfeifen kannst, dann kannst du dir auch irgendwelche Cooking-TikToks reinpfeifen und sei es, du machst dir einen Rap, ja?
Ja, egal. Aber du findest so viel. Ich habe mir früher weiß ich, da war ich Anfang 20, habe ich mir Häkeln über YouTube-Videos selber beigebracht. Du kannst alles, du machst YouTube an, schreibst was rein, du kannst alles lernen. Wirklich alles.
Ja, aber also, wenn man da natürlich dann...
keine Ausreden.
Aber wenn man halt dann natürlich hier Weaponized Inkompetenz beherrscht und durchgespielt hat, dann muss man es halt nicht machen. Deswegen, Ladies, richtig, passt auf.
Ja,
wenn ihr da draußen auf, ihr, unterwegs seid.
Wenn ihr euch da in die Bude holt, ihr holt euch bitte nur Menschen ins Haus, die, wo ihr sichergestellt habt, die sich selbst versorgen können. Ganz wichtig. Das sind basic Sachen, die man wissen muss.
Ja, und das hat nichts damit zu tun, dass es in der Natur der Frau liegt. Das ist halt
Quatsch. Nee, um Gottes
Sondern Willen. Das liegt nee. Daran, dass man das von Frauen verlangt, dass sie das müssen.
Ja.
Und deswegen können sie es dann auch. Und deswegen bringt das euren richtig. Boys halt bitte auch bei.
Ja.
Damit sie es können. Was ganz ich aber genau. ganz spannend fand, und zwar, das ist jetzt so ein bisschen, das passt so ein bisschen rein und das hatten wir eigentlich in unserem Raster jetzt gar nicht drin, aber ich fand das spannend, weil ich bin irgendwie too late to the party, aber ich war viel auf Social Media und so unterwegs, auch wegen einem Thema. Und dann, wisst ihr, die ganzen traditionellen Frauen auf Social Media, die sich da so präsentieren und irgendwie Care-Arbeit so glorifizieren. Und versteht mich nicht falsch. Man kann, wenn man das möchte, und das ist ja das Schöne an Feminismus, dass man die Wahl haben sollte, alles zu tun, was man kann oder was man will. Und wenn eine Frau für sich entscheidet, ich möchte eine Stay-at-home-Mom sein und ich will in meiner Care-Arbeit aufblühen, dann tu das. Ja, das ist super. Aber ich fand das spannend. Das gibt, also natürlich, die werden als Treadwives benannt, also diese traditionellen Frauen. Da machen wir auch mal ein separates Thema dazu. Mhm. Aber ich habe dann gesehen, okay, krass, so diese Care-Arbeit wird auch super glorifiziert, je nachdem, welcher Account man sich anschaut, und super romantisiert, wo ich mir dann denke, so, das ist halt auch nicht die Realität, das ist halt deine Realität, weil du halt super reich bist.
Ja.
Und irgendwie das Geld hast und die Leute hast, damit du halt solche Sachen machen kannst, aber das ist halt nicht das, wie die restlichen Menschen leben, und deswegen sollte man das nicht so krass an sich ranlassen, weil es halt einfach so eine falsche Fantasie macht und halt einfach auch so einen Druck erzeugt. Und ich rede von Nara Smith, und von der habe ich schon öfters gehört und so, aber ich habe mir dann wirklich ihren ganzen Kram angeschaut.
Ist das die, wo du mir das Video gezeigt hast?
Genau, das ist die, die kommt eigentlich aus Deutschland. Und also ich weiß nicht, ob sie Mormone ist. Also ihr Mann ist Mormone.
Viele, und das muss ich kurz einwerfen, viele von diesen Treadwife-Accounts, das sind mormonische Frauen.
Yes, das wollte ich auch sagen. Und das finde ich so gut, spannend. Dann, also das finde ich richtig interessant. Aber es macht ja auch Sinn, weil das sind ja auch alles weiße, schöne, blonde Frauen, müssen die ja sein. Ne? Weil die Mormonen sind fucking racist und dann sind die alle auch super jung und denen ihre Aufgabe ist es ja einfach, ganz viele Kinder zu machen. Deswegen sind auch dann diese romantisierten Großfamilien und diese ganzen Sachen dann natürlich, wo viel über Care-Arbeit gesprochen wird und wie man das am besten machen kann, von Mormonen-Frauen dann auch gemacht. Ja. Und das finde ich so witzig, weil dann sagen sie, ich bin so eine traditionelle Frau, ich bin zu Hause und arbeite nicht. Und ich denke mir so, du bist Content-Creatorin, das ist dein Job.
Ja.
Also du bist keine Stay-at-home-Mom, du arbeitest von zu Hause aus, aber du bist genauso wie alle anderen.
Du hast 5 Werbepartnerschaften, die hier parallel laufen. Erzähl mir nicht, dass du eine traditionelle Frau bist, weil du selbstbestimmt Geld verdienst. Also, ja. Ja, das ist, wie gesagt, da machen wir nochmal eine Folge drüber, aber das mit den meist mormonischen Frauen, das, da werden ganz, ganz toxische Weltbilder verkauft, als was, du hast es schön gesagt, so romantisiert und glorifiziert. Das ist ganz gruselig. Dazu möchte ich nur einfügen, ich habe da letztens ein sehr, sehr gut aufgearbeitetes YouTube-Video zu gesehen, zu dem Thema, sind das alles eigentlich mormonische Frauen? Fragezeichen. Da wurde eine Frau rausgepickt, die hat irgendwie, die musste ihre ganzen Lebensträume aufgeben, weil ihr Mann sie halt vom Fleck weg geheiratet hat mit, weiß ich nicht, 22 oder so, hat die Frau dann als Gebärmaschine benutzt und ist jetzt eigentlich nur noch da, um Kinder auf die Welt zu bringen, weil die Mormonen das gerne sehr viele Kinder haben, um die Kinderseelen auf die Erde zu holen. Ganz, ganz wilde Mäuse sind das.
Ja, und
die
hüten ja auch nicht und so. Also.
Richtig. Und die Frau hat einfach alle 10 Monate ist sie wieder schwanger. Das heißt, die hat keine Pause.
Oh Gott.
Und die hat Und sie sagt auch immer, dass sie keine Geburt mit, ich kenne das, ich habe das deutsche Wort vergessen, aber du kriegst doch in die, du kriegst doch so Schmerzmittel in die Epidural, in die heißt es.
Ja,
genau. Weiß ich jetzt nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber ihr wisst, was ich meine. Und dann hat sie in einem Interview gesagt, ja, einmal hatte sie diese Spritze, weil der Mann gerade nicht da war. Und dann hat die Krankenschwester gefragt, ob sie das haben will, dann hat sie schnell ja gesagt und das war das einzige Mal, wo sie es hatte und das wäre ja was ganz Tolles und Entspanntes gewesen. Aber sonst nie, weil der Mann ist ja dann immer dabei. Also das war, da habe ich mir das angehört und dachte, oh Schwester, was tust du dir an? Also, oh nee.
Wild. Ganz wirklich, wirklich wild. Ja. Ja, deswegen lasst euch in keinen Scheiß verkaufen auf Social Media.
Auch und immer gucken, was das wirklich für Leute sind.
Also ich muss sagen, guckt euch von mir aus diese Videoszenarios müsst an. Lest euch die Kommentare durch. Gott, habe ich gelacht. Wie herrlich. Was so in der TikTok-Kommentarspalte so los ist manchmal, herrlich. Das ist viel besser als das Video.
Ja.
Zum Teil. Und deswegen, also da versucht ja jeder irgendwie so eine komische Fantasie zu verkaufen, wie Care-Arbeit auszusehen hat. Mhm. Und was, und das ist halt einfach, das muss man für sich selber rausfinden. Und am besten wäre es, wenn man vielleicht Leuten folgen würde, die nicht so ein traditionelles Bild haben, sondern vielleicht einfach aufzeigen, wie man trotz Heteronormative irgendwie das richtig aufteilt. Das wäre mal spannend.
Ja. Einfach verschiedene andere Lebenskonzepte zeigen, um zu sehen, so könnte man das machen oder man könnte es auch so machen. Ja, sehe ich auch so. Ja. Was ich gesehen habe gerade in meinen Unterlagen, was ich noch gerne mit anfügen wollte vom Gender Care Gap, was ich sehr wichtig finde, ist nicht nur, dass die Care-Arbeit unfair verteilt ist, sondern der Gender Care Gap zeigt auf, dass Frauen mehr arbeiten als Männer, wenn man bezahlte und unbezahlte Arbeit zusammennimmt. Das heißt, Frauen arbeiten mehr, kriegen aber weniger Geld. Und das finden wir scheiße.
Also einmal ist es ja genauso wie halt auch in der Arbeitswelt. Da gibt es ja auch richtig. Das Gender Pay Gap. Also,
ja, richtig. Also zu dem Thema, Frauen sind ja mittlerweile gleichberechtigt und
Quatsch. Es gibt so viele Gaps zwischen Männern. Ja. Das habe ich alles schon gelesen. Also es gibt den Gender Pay Gap, dann gibt es den Gender Care Gap, dann gibt es den Gender Orgasmus Gap.
Also
Frauen, wenn Frauen mit Männern zusammen sind, haben sie, glaube ich, ich habe die Zahlen nicht mehr, die muss ich raussuchen, aber irgendwie sehr, sehr wenig Orgasmen.
Aber wenn sie mit Frauen zusammen sind, haben sie um einige mehr. Ne?
Also ich glaube, es ist dann so um die 90% auf jeden Fall.
Ja, ich glaube 93.
Ja. Und irgendwie mit Männern ist irgendwie so um die 60 oder so. Es war wirklich nicht viel.
Traurig.
Und am besten, wenn sie alleine sind.
Ja. Das alleine schon spricht ja wohl schon Bände.
Ja. Ach, also schön. Es gibt viele Gaps. Also mind the gap, also ist schon heftig.
Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, was sollte sich vielleicht ändern? Und ich habe für mich zwei Punkte rausgearbeitet, die man jetzt gleich schon anbringen könnte. Das wäre natürlich einmal, du hattest eben von Rentenpunkten, dass man Rentenpunkte für Hausarbeit anrechnet, weil wir haben ja rausgefunden, Care-Arbeit ist wichtig für die Wirtschaftlichkeit an sich, weil die Frau macht Care-Arbeit, damit der Mann erwerbstätig sein kann und gut sein kann in seinem Beruf. Also ist Care-Arbeit wichtig auch für unsere Wirtschaft. Das heißt, Rentenpunkte werden angebracht eigentlich und wirkt damit natürlich auch Altersarmut bei Frauen entgegen. Und mein zweiter Punkt ist, Care-Arbeit generell einfach zu vergüten, weil das überlebensnotwendige Arbeit ist. Aber wie könnten wir das zum Beispiel machen? Ach, vielleicht ein generelles Grundeinkommen. Das wäre ja spaßig. Dann hätte ja jeder ein bisschen Geld. Das wäre ja schön. Ja, das sind natürlich nur Ideen. Ja. Aber das war so für mich, was ich gedacht habe, das wäre mal eine Idee.
Auf jeden Fall. Also da stimme ich dir zu, weil ich habe letztens irgendwie gelesen, es gab so ein Forschungsprojekt und die haben gesagt, bedingungslose Grundeinkommen kann man als gescheitert ersehen, weil die Leute dann doch eher faul sind, wenn sie Geld kriegen. Also ja. diese ganzen Argumente von wegen, oh, die bleiben trotzdem interessiert an Arbeit und so, würde nicht stimmen. Ich glaube, es kommt darauf an, wie die Welt aufgestellt ist. Ich glaube,
ja.
wenn generell eine schlechte Stimmung auf der Welt ist, weil ganz viel Scheiß passiert, dann glaube ich, will man halt einfach seine Ruhe und ist halt dann
ja.
nicht bereit, in diesem System mit einzusteigen. Und ich glaube, wenn das alles gut läuft, dann will man sich halt daran beteiligen. Also ich glaube, das Richtig. Ist einfach so eine Wechselwirkung, würde ich jetzt sagen. Und ich würde das jetzt nicht pauschalisieren. Aber so ein bedingungsloses Grundeinkommen fände ich auch gut. Oder halt tatsächlich ein bedingungsloses Grundeinkommen für die Leute, die halt Care-Arbeit machen. Also es muss ja nicht heißen für alle, sondern zu sagen, okay, die Care-Arbeit macht, kriegt halt...
Kriegen Kohle,
kriegt ein Einkommen. So, und entweder das reicht oder das reicht nicht. Und wenn es nicht reicht, dann müssen halt beide arbeiten gehen oder so. Aber dass irgendwie sowas geregelt ist.
Ja.
Oder dass es dann trotzdem irgendwie vergütet wird.
Oder das ist ja so, dass es gibt ja schon, es gibt ja auch sowas wie Kindergeld. Ne? Also einfach nur die Tatsache, du hast Kinder, du bekommst Kindergeld, weil da halt eben Rechnungen bezahlt werden müssen. Und genauso ist, ich mache Care-Arbeit, dann bekomme ich halt... Care-Arbeit-Geld. Ne? Also es gibt ja schon solche Sachen und dann könnte man das ja auch so regeln.
Ja, oder was weiß ich, man könnte es ja auch so regeln, dass die Person, die halt arbeiten geht, also dass man das halt dann irgendwo beantragen muss, ich bin die Person, die arbeiten geht und dann gibt es noch die Person, die Care-Arbeit verrichtet und dass die Person, die arbeiten geht, so viel Geld bekommt und das dann prozentual zur Care-Arbeit-Person dann irgendwie abgeben muss oder so.
Ja.
Also da muss man sich halt irgendwelche Konzepte ausdenken, aber es ist schon krass, wenn man sich überlegt, was für eine Macht der Mann in der Ehe einfach hat, wenn er das Geld nach Hause bringt.
Ja. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass viele Frauen in der Ehe bleiben, weil sie Angst vor dieser Altersarmut haben, wenn sie sich scheiden lassen. Weil zum Beispiel sie sagen, okay, die Ehe ist vorbei, eigentlich würde ich mich ja gerne trennen oder scheiden lassen. Es geht aber nicht, weil ich finanziell so abhängig da von dem Mann bin. Und das ist natürlich etwas, was nicht sein kann.
Nee,
früher im Mittelalter sind sie alle vergiftet worden, da wollen wir jetzt nicht zurückkommen, deswegen sollte es natürlich andere Möglichkeiten geben.
Aber das ist Frauen, ja auch krass, also einfach, wenn man einfach auch eine alleinerziehende Mutter ist, ist das halt einfach also ganz, ganz schwierig. Also überhaupt irgendwie so zu arbeiten, dass man alles, also dass man die Kinderbetreuung bezahlen kann und. Also das ist schon
sehr
hart.
Ja. Sehr hart. Und wenn ich das noch richtig im Kopf habe, sind alleinerziehende Mütter oder Frauen eine der benachteiligsten Schichten in unserer deutschen Gesellschaft.
Ja. Deswegen, dann überlegt man sich das natürlich zwei, dreimal, ob man sich dann in so einen, sag ich mal, es klingt jetzt hart, aber in so einen Abgrund dann tut. Also wenn man generell schon irgendwie die ganze Zeit Geringverdienerin war, dann hat man irgendwie, weiß ich, zwei, drei Kinder und dann ist man halt irgendwie krass abhängig.
Ja.
Und dann, Und das ist nicht, weil man sich selber abhängig machen wollte, sondern weil das System einen dazu zum Teil auch gezwungen hat.
Halt richtig. Und dann hast du dich abhängig gemacht, hast die meiste Arbeit geleistet, kriegst das wenigste Geld dafür und landest in Altersarmut. Das ist natürlich, das ist ja absurd, ne?
Aber ja, ich finde es auch sau krass, dass einfach auch Väter sich einfach so aus dem Staub machen können. Wie viele Menschen kenne ich oder wie viele Geschichten hört man, wo man sagt, der Vater ist einfach abgehauen? Die Mutter, also es gibt es auch natürlich, aber wo ich mir denke, das kann doch nicht wahr sein, dass die Person einfach so weggehen kann.
Dass und das einfach so geht. Ja,
ja, und am allerschlimmsten Notfall, wenn es blöd läuft, also zahlt er auch noch gar nichts irgendwie. Und dann,
weil dann ist die Vaterschaft nicht anerkannt und dann muss halt die Mutter alleine für das Kind aufkommen und das kann ja wohl nicht sein. Also da muss es ja... Um bei diesem Beispiel jetzt mal kurz zu bleiben, da muss es doch Regelungen geben. die Frau ist im Krankenhaus, bringt das Kind auf die Welt und dann muss das Kind, wird ja angemeldet, es gibt ja eine Geburtsurkunde, ja. Und da muss dann der Vater drinstehen. So, wenn du verheiratet bist, geht das automatisch, dann steht der Mann automatisch da drin. Aber wenn du nicht verheiratet bist, dann muss der Mann aufs Amt gehen und ganz viel Scheiße über sich ergehen lassen, um diese Vaterschaft anerkennen zu lassen. So, wenn der Mann jetzt aber uninteressiert ist an diesem Kind, dann lässt er diese Vaterschaft nicht anerkennen und dann steht das halt einfach nicht fest. Und dann habe ich mir gedacht, warum gibt's nicht einfach sowas? Die Frau bringt das Kind auf die Welt, dann wird diese Geburtsurkunde erstellt und dann sagt die Frau, er ist der Vater. So, der Hans-Jürgen. Mhm. Und wenn der Hans-Jürgen dann sagt, mitkriegt, oh, ich wurde hier als Vater angegeben, aber ich glaube, ich bin gar nicht der Vater, dann kann man ja so einen Test machen.
Ja.
Und dann sagt er, okay, ich möchte aber hier Einspruch einlegen, ich bin nicht der Vater, dann wird ein Test gemacht und wenn er nicht der Vater ist, dann geht's an den Nächsten. Aber es muss doch geregelt sein, dass das nicht nur an der Frau hängen bleibt, weil sie diejenige ist, die das Kind auf die Welt bringt. Es sind doch zwei Menschen, die dieses Kind machen. Also
das ist wild. Also das ist so wild.
So
also
ungerecht.
Wenn man das alles mal so runterbricht, dann kann man einfach nur mit dem Kopf schütteln. Und dann verstehe ich nicht, warum hier nicht die Mülltonnen brennen.
Ja. Wollen wir mal welche anzünden einfach? Wenn jetzt morgen Müll.
Nee, und ich frage mich auch, wenn wirklich, also das ist ja immer so meine geheime Fantasie, dass am feministischen Kampftag, am 8. März, einfach alle Frauen sich krank melden.
Oh.
Ich würde es so
Wollen wir
feiern.
Das nächste Mal nicht einfach machen?
Wir machen einfach einen Flashmob und wir melden uns einfach alle Frauen, weiblich gelesene Personen, bitte meldet euch einmal am feministischen Kampftag krank. Und legt eure Arbeit nieder und dann könnt
das
ihr...
Das Problem ist natürlich, das machen wir aber heimlich alle. Wir reden jetzt darüber und dann machen wir das einfach, weil wenn du Krankheit anmeldest, dann könnte das arbeitsrechtliche Konsequenzen haben. Also reden wir jetzt darüber und dann nächstes Jahr im März tun wir es einfach alle, aber wir haben es nicht angekündigt. Das möchte ich nochmal dazu sagen.
Das war nur eine Idee, wie man das
vielleicht stoppen kann. Das war jetzt nur so eine Idee. Das machen wir alle natürlich nicht.
Nein. Aber man kann ja mal dieses Gedankenexperiment mal durch den Kopf gehen lassen. Was wäre denn, wenn alle Frauen einfach ihre Arbeit niederlegen? Und das heißt nicht nur die wirtschaftliche Arbeit, sondern auch die Care-Arbeit. Was wäre denn hier dann am Ende los?
Ja, könnt ihr euch aber mal umsehen, was da los wäre. Freunde.
Ja.
Ach, ja.
Dann haben wir hier das draußen alles hungernde, schlecht angezogene Männer zu sehen.
Die laufen dann mit falschen Klamotten rum, haben nichts zu essen, sind ganz durch den Wind.
Ja. Ungekämmte Haare.
Oh. Ich stelle mir das gerade vor. So taumelnd gehen sie durch die Straßen.
Man weiß dann nicht, ist es The Walking Dead oder sind es einfach nur Typen, die gerade nicht so klarkommen?
Ist es The Purge? Ist es Walking Back? Oder ist einfach nur feministischer Kampftag? Wir wissen es nicht. Oh, herrlich, herrlich.
Wir lachen jetzt drüber, aber eigentlich sind wir richtig wütend.
Eigentlich sind wir wütend, ja.
Ja.
Wütend.
Genau, und natürlich die einfachste Lösung ist, mit in eurer Partnerschaft halt einfach, bevor ihr so große Themen zusammen bestreitet, irgendwie zusammenziehen, Kinder und so, einfach abzustecken, wo sind die Werte und was wird voneinander verlangt. Ja. Und, und wenn das nicht passt, dann glaube ich, muss man dann sich was anderes überlegen. Also, dass man einfach sagt, okay, das bin ich bereit mitzumachen und das andere soll doch bitte richtig aufgeteilt werden. Und da muss man sich hinsetzen und irgendwie einen Stundenplan machen oder sich abwechseln oder, aber dass man tatsächlich drüber spricht und dass man nicht einfach davon ausgeht, dass die Frau die Care-Arbeit macht, weil sie die Frau ist.
Ja, und so wie ihr zwei das zu Hause macht, so ist das bei uns auch. Jeder hat so Sachen, die er gut kann. Ich koche nicht gerne, ich gehe nicht gerne einkaufen, dafür mache ich andere Sachen. Und so werden dann die Aufgaben schön verteilt, dass es auch so gerecht wie möglich ist. Und das muss auch so sein, sonst, also...
Oder wir machen einfach auch vieles zusammen. Also muss ja nicht immer, also wir haben dann...
Am Sonntag wird immer geputzt.
Ja, das ist bei uns auch so. Sonntag wird immer geputzt und dann machen wir das zusammen.
Ja, und richtig. Dann, zack, zack, das geht auch schneller.
Ja, dann ist
das
man
in macht viel mehr fertig. Spaß und dann ist erledigt, ja.
Genau. Und dann kann man sich wieder die schönen Dinge des Lebens
so widmen. Ist es. Ja.
Ja, und ich kann nur empfehlen, wir haben so eine, wegen Einkaufslisten und so eine App, wo jeder dann seine, ja, seine Sachen reinschreiben kann.
Haben wir auch.
Und der, der ja einkaufen geht, der kann die dann abarbeiten.
Ja, und das ist, einmal ist das für mein ADHS-Gehirn total toll, weil so, yes, in dem Moment, wo es mir auffällt, dass was fehlt, wird sofort diese App geöffnet, reingeschrieben, weil in 3 Minuten, wir wissen es ja alle, habe ich es eh wieder vergessen, dass ich Zwiebeln brauche. Und der Mensch, der dann einkaufen geht, dann steht da schon alles drin und dann kann das eingekauft werden. Richtig gut. Ja, kann ich nur empfehlen. Sehr schön. Ah, haben wir tolle Lösungen präsentiert. Ja. Jetzt muss es ja nur noch gemacht werden.
Ne? Auf jeden Fall. Ich mein,
ja.
Auf jeden Fall. Ja. So, meine Lieben, ihr könnt ja gerne mal in den Kommentaren mal drunter schreiben, wie ihr denn das in eurer Partnerschaft oder in eurer WG oder auf der Arbeit, wie ihr das mit Mental Load und Care-Arbeit, wie ihr da mit umgeht oder irgendwelche Tipps, die ihr habt, was gut funktioniert, haben oder funktionieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Wir bedanken uns auch dafür, dass unsere Followerzahl bei Podimo immer wieder steigt. Das ist immer sehr schön zu sehen. Vielen Dank dafür.
Ganz wundervoll.
Ja, ganz genau. Toll. Gebt uns gerne, wenn ihr uns über Spotify hört, gerne eine 5-Sterne-Bewertung, damit da sich auch was tut. Ansonsten könnt ihr uns auf Instagram und YouTube folgen, wenn ihr für das Abo bei Podimo zahlt. Dann hört uns auch gerne bei Podimo. Und ansonsten, was haben wir noch? Ja, genau, bald, wir kommen der 50. Folge immer näher und wollen eigentlich mit euch was ganz Cooles machen. Deswegen, wenn ihr Ideen, Anregungen habt oder Sachen, die ihr euch wünscht, teilt sie uns auch sehr gerne mit.
Ja, ja, sehr gerne. Und dann setzen wir um, was ihr uns aufgetragen habt an dem,
genau,
an der 50. Folge. Ja, genau, wunderbar. Das war sehr schön mit dir, liebe Lisha.
Fand ich auch. Vielen lieben Dank.
Und wenn die Gesundheit mitspielt, sehen wir uns vielleicht wieder in Real Life das nächste Mal.
Bestimmt, bestimmt. Dann komme ich
ganz sicher
frisch, fresh erholt vom Urlaub.
Sehr schön, sehr schön. Und dann hört uns das nächste Mal und bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.